Vielen Dank für euer Musikstück. Der Tag heute ist ja nun schon was Besonderes. Mario hat es ja schon angekündigt in der Begrüßung. Wir haben einen ganz konkreten Sonntag. Beim Sonntag und an diesem Tag haben wir die Gewohnheit, dass junge Leute aus der Kinderstunde diesen Wechsel vollziehen und dort dann weiterhin in die Jugendstunde gehen. Das sind also ganz bewusste Entscheidungen, die da getroffen werden. Ich habe einen netten Satz jetzt mal gelesen, das ist zwar kompliziert zu verstehen, aber ich denke, er sagt schon was Wahres aus, von Hermann Bezel. Frömmigkeit, sagt er, ist der Entschluss, also ein bewusster Entschluss, die Abhängigkeit von Gott, ja, als was? Als Glück zu bezeichnen. Wenn jemand euch fragen würde, was verstehst du unter Glück? Oder wenn wir sagen müssten, was wäre Glück? Dann würden wir vermutlich ja etliches zu erzählen haben, was uns wichtig ist und was wir mit dem Begriff Glück verbinden. Das können materielle Werte sein, das können gefühlsmäßige Werte sein, ganz unterschiedlich. Aber ich weiß nicht, ob jemand von uns sagen würde, also für mich ist Glück der ganz klare Entschluss, ich will von Gott abhängig sein. Das ist Glück für mich. Darin liegt mein Glück. So mal einfach als Überschrift vielleicht für diese Zeit jetzt, die wir zusammen sind. Frömmigkeit ist also ein bewusster Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Entscheidungen bestimmen unseren Alltag. Entscheidungen haben auch euren Alltag bestimmt. Manchmal gibt es Dinge, da habe ich keine Wahl zu entscheiden oder mir wird keine Entscheidungsmöglichkeit gegeben. Wenn der früh der Wecker klingelt und ich auf Arbeit muss, da muss ich einfach raus. Auch wenn ich vielleicht meine, ich könnte es entscheiden, aber ich kann oftmals nicht entscheiden. Manchmal entscheiden auch andere über mich hinweg. Also zum Beispiel ihr vier heute. Ich weiß gar nicht, ob ihr gefragt worden seid, ob ihr in der Kinderstunde noch bleiben wolltet. Ob euch jemand gefragt hat. Ich glaube mal nicht, ihr seid vor festgelegt. Zack, das ist heute euer letzter Tag. Und das nächste ist die Jugendstunde. Ob ihr da hin wollt oder nicht hin wollt. Ich hoffe mal, dass ihr da hin wollt. Also so ist das manchmal mit Entscheidungen. Heute werdet ihr vielleicht noch nicht so bewusst Entscheidungen treffen können. Ihr werdet aber das immer mehr lernen müssen, selber zu entscheiden. Ihr werdet immer mehr Entscheidungen treffen müssen und Verantwortung übernehmen müssen. Das erleben wir selber auch. Das ist unser Alltag, dass wir Entscheidungen verantworten müssen mit ihren Folgen, die daraus entstehen, gute Folgen oder auch vielleicht mal eine falsche Entscheidung. Und es gibt negative Folgen, die wir auch ertragen müssen dann und aushalten müssen. Wir wollen heute einen Bibeltext lesen oder ich will euch an einen Bibeltext erinnern, wo Menschen, junge Leute vor allem, junge Leute sich entscheiden mussten oder entschieden haben, wo sie ganz konkret und ganz klar eine Entscheidung getroffen haben. Den jungen Leuten, es sind vier junge Leute, deswegen passt das sehr schön für euch heute, den vier jungen Leuten wird eine Karriere angeboten. Das ist natürlich etwas, was immer sehr toll ist, wenn uns so etwas angeboten wird. Entwicklung, Perspektive, Karriere. Manchmal beklagen wir das ja, dass wir gar keine Perspektive haben. Aber hier war es also anders bei diesen Leuten. Die einzige Bedingung, die als erstmal offiziell stand, war, ihr müsst 3 Jahre Ausbildung machen. Also könnte heute sein. Ne? Für euch steht noch eine Ausbildung bevor. 3 Jahre Ausbildung müsst ihr machen. Und das ist etwas, eigentlich nichts Schlimmes. Etwas Gutes, wohl dem, der das so machen darf und kann. Das Bedingung oder das, die, die um, das Umfeld war recht einfach geregelt, kost- und logiefrei. Das war also ganz gut. Und das Ziel hieß dann am Ende, ihr werdet verbeamtet. Gerade große Diskussion in der Lehrerschaft, ihr werdet verbeamtet. Und das heißt für euch, ihr habt ausgesorgt, eure Rente wird mal sicher sein, Geld und Einfluss werdet ihr genug bekommen. Man könnte also denken, diese biblische Geschichte spielt in unserer heutigen Zeit. Es ist also gar nicht so weit hergeholt. Das gab es also auch früher schon. Und nun gehen wir mal zurück. 2500 Jahre gehen wir zurück. Wir sind in Israel. Das Land Israel war damals ein Durchgangsland, also ein Transitland für die herrschenden Mächte. Und zwar Transitland für entweder für die Ägypter, die Richtung Babylon, Richtung Assyrien marschierten, oder umgedreht, dass die Assyrer nach Ägypten marschiert sind. Und da musste man immer durch Israel durch. Das war also so einfach die Marschroute, die gängige damals. Das war die Strecke, die alle gingen. Und die Kunst der Könige von Israel lag darin, immer rechtzeitig zu schalten, wer wird als nächster kommen, mit wem muss ich mich gut stellen. Und einmal hat der König Joachim das verpasst, der war damals gerade König, und hat auf das falsche Pferd gesetzt, hat gemeint, die Ägypter, die sind gerade dabei, loszumarschieren, das war aber falsch, die Assyrer sind gekommen. Und denen hat es nicht gut gefallen. Und sie haben also Jerusalem belagert, haben es eingenommen. Und in der Bibel steht, dass sie dort relativen Schaden angerichtet haben. Und das möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Wer will, kann mitlesen aus dem Propheten Daniel, aber ihr könnt es euch einfach anhören. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land Shinar, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israels bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen. Junge Leute, an denen keinerlei Makel war, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle, und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Michael, Asaja, und die Obersten, der Oberste der Hofbeamte gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Schadrach, Michael Meshach und Asaja Abednego. Soweit erstmal diese Begebenheit. Und da dachte ich mir, wenn man das damals schon einfach so konnte, den Leuten andere Namen geben, da können wir das doch heute genauso. Da können wir auch einfach Namen ändern. Und dann nennen wir diese 4 jetzt ganz einfach mal Oskar und Jakob und Marleen und Timon. Also ich denke, ihr habt begriffen, dass ihr gemeint gewesen seid. Ne? Schönes Aussehen, seid ihr, hübsch gemacht. Verständig in aller Weisheit. Ich will nicht eure Zeugnisse sehen, aber ich denke, die sind gut. Gebildet und von guter Auffassungsgabe. Seid ihr, habe ich keinen Zweifel. Also, ihr könnt euch also jetzt hier angesprochen fühlen. Die waren vermutlich auch in eurem Alter damals. Das waren keine erwachsenen Menschen. Das waren junge Leute von königlichem Geschlecht und von den Vornehmen, also aus gutem Elternhause. Auch das stimmt bei euch. Und diese sind also jetzt nach Babylon, in dieses Land, verschleppt wurden. Was wir von diesen Eltern, von diesen Kindern wissen, ist eigentlich das, was ich euch gerade vorgelesen habe, dass sie gebildet waren, also vom Elternhaus her gebildet waren. Es waren keine Handwerker. Auch das hat es gegeben in der Bibel, dass Handwerker, handwerkliche Fähigkeiten gesucht wurden. Der König hier wollte gebildete Leute haben, brauchte Berater, brauchte kluge Leute. Und dann denke ich auch, dass sie in guten Elternhäusern aufgewachsen sind, waren sie auch gebildet und unterwiesen in den Gesetzen von Mose, in den Paragraphen, die das Volk, die dem Volk gegolten haben. Denn es heißt einmal im zweiten Buch Mose, wenn dein Kind dich fragt, so sagt Mose den Eltern, wenn dein Kind dich fragt, dann sollst du ihm die ganze Geschichte erklären. Dann sollst du ihm erklären, wer waren denn die Väter, Abraham, Isaac. Dann sollst du ihm erzählen von der Zeit in Ägypten, von der Zeit der Wüstenwanderung, wie ihr in das Land gekommen seid. Davon sprecht bitte. Dann sprecht davon von euren Führern dort im Land, von den großen Königen. Sprecht von David, sprecht von Salomo, sprecht vom Tempel, von dem tollen Tempel. Sprecht von den Gottesdiensten. Erzählt das euren Kindern. Sagt es ihnen. Das haben sie sicherlich gehört und haben sie ganz bewusst auch aufgenommen. Fragen müssen wir uns jetzt, was sie erlebt haben. Was haben sie erlebt? Sie haben erlebt, dass ihr Land immer regelmäßig mal von der einen Seite, mal von der anderen Seite plattgewalzt wurde, je nachdem, welches Heer gerade durchzog. Sie haben erlebt, dass sie eigentlich machtlos gewesen sind als politische Einheit. Sie haben erlebt, wie die Truppen von Nebukadnezar in den Tempel gegangen sind und haben die Tempelgeräte rausgeholt, ohne dass ihnen die Hand abgefault ist, ohne dass der Blitz eingeschlagen hat. Nichts ist passiert. Sie haben das rausgeräumt aus dem Schatzhaus und wir haben es gelesen. Sie haben das mitgenommen und weggeschleppt. Und dann haben sie erlebt, die jungen Leute, dass sie einfach einkassiert wurden, auf dem Pferdewagen oder wie auch immer gesetzt wurden und in ein fremdes Land verschleppt wurden. Und da hat niemand eingegriffen. Und da konnte niemand eingreifen. Und das war nicht bloß jetzt ein Schüleraustausch vielleicht oder ein Auslandssemester, wo man weiß, ja, nach einem Jahr komme ich wieder. Nein, sie wussten nicht, ob sie wiederkommen. Sie sind auch nicht wiedergekommen. Aber das am Rande bloß. Wo war dieser Gott, von dem sie die ganze Zeit gehört haben? Wo war dieser Gott, der damals das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, der durch das Meer geführt hat, der durch die Wüste geführt hat? Wo ist er? Welche Bedeutung hat das Volk Gottes überhaupt noch? Welche Bedeutung hat die Gemeinde in unserer Zeit heute noch? Welche Rolle spielen wir denn hier auf dem Kapellenberg überhaupt in Chemnitz? Diese Frage werdet ihr euch vielleicht auch schon mal gestellt haben. Was soll's? Was bedeutet das? Was hat das? Interessant ist, von diesen vier jungen Leuten lesen wir nichts, dass sie mit großem Gejammer und großer Traurigkeit dort nun aufgeschlagen sind. Ich denke, so wie ihr auch, dass ihr eine Situation auch einfach akzeptiert, ertragen könnt auch. Es ist einfach so. Und euch da hineinfügen könnt. Vor allem dazu noch, dass sie nicht ganz perspektivlos dort waren, sondern man ihnen eine Perspektive angeboten hat. Es hieß ja, diese Leute sollen ausgebildet werden. Ne? Man solle sie in Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und sie sollen später mal in der Lage sein, im Königspalast, in der Regierung mitzuarbeiten und zu helfen. Nicht als Koch und nicht als Gärtner, sondern in der Beratung des Königs. Und das ist schon eine gute Aussicht, wenn man das so angeboten bekommt. Es wird ihnen eine große Wertschätzung entgegengebracht hier. Hier drückt sich auch dadurch aus, dass der König angewiesen hat, sie sollen auch von der Tafelkost des Königs bekommen. Wenn wir manchmal Berichte lesen in der Bibel, Vielleicht gab es auch in anderen Chroniken, wenn jemand als König jemand besiegt hatte, wenn jemand dem König was besonders Gutes getan hatte, dann lesen wir oftmals, und die Betreffenden durften mit dem König zusammen sein. Sie konnten an der Tafel des Königs mitessen. Sie waren eingeladen. Tischgemeinschaft war das. Und das war eine große Wertschätzung, eine große Gunsterweisung, wenn jemand so nah herankommen durfte an den König und dort respektiert war. Vor ihnen stand also eine große Veränderung. Wenn wir es zusammenfassen wollen, können wir sagen, die Welt will Menschen verändern. Sie will euch verändern, auch euch vier, die ihr hier seid. Die Welt will euch verändern. Sie will euch ausbilden. Sie will aber auch dazu bringen, sich anzupassen. Und das drückt sich hier aus durch die neuen Namen, die sie bekommen haben. Also, ihr habt keinen neuen Namen bekommen. Ihr werdet auch morgen mit euren Namen noch angeredet werden, so wie ihr heute heißt. Aber damals hat man versucht, mit dem neuen Namen die Identität der Person zu zerstören. Auszulöschen, die Erinnerung auszulöschen. Die Namen hatten ja eine Bedeutung, hatten einen Grund, hatten einen Hintergrund. Das wurde ausgelöscht. Ist auch heute noch oftmals üblich. Man hört das manchmal, wenn junge Menschen, auch gerade aus diesen arabischen Ländern, die also auch Namen haben, die irgendeine Bedeutung haben, einen Hintergrund haben, wenn diese Menschen sich taufen lassen, dann sagen sie, ich will einen neuen Namen haben. Ich will die alte Identität will ich nicht mehr haben. Ich will eine neue Identität haben. Das ist also oftmals üblich, wenn ihr mit solchen Menschen in Kontakt kommt, werden sie euch das bestätigen können. Dort war es also genau umgedreht. Man hat also diese Identität zum Volk Gottes ihnen genommen, indem man ihnen diese anderen Namen gegeben hat. Nun stehen sie also dort und da lese ich einfach weiter. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirkt? Da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Michael und Asaja bestellt hatte, versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Sicher würde manche jetzt sagen, wie dumm sind denn die Leute? Wie dumm sind denn die jungen Leute? Haben so ein super Angebot und nun setzen sie das aufs Spiel. Indem sie sagen, ich denke, sie haben sich beraten, und der Daniel, also der Oskar, geht also zum Chef der Aufsichtstruppe, dem er unterstellt ist. Das war schon gefährlich. Man konnte nicht einfach so zum Vorgesetzten gehen, wie das heute so üblich ist, und dann noch per Du mit ihm sein. Das war damals nicht möglich. Und wenn man dort die Etikette nicht gewahrt hatte, dann konnte das schon das Todesurteil sein. So streng waren die Sitten in solchen Königshäusern. Aber sie haben sich beratschlagt, alle vier miteinander, und haben sich vorgenommen, sich nicht mit der Tafelkost des Königs, mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen, und erbaten also ein Gespräch mit dem Obersten der Hofbeamten. Lohnt es wirklich, wegen solcher Nebensächlichkeiten, wegen Essen und Trinken, lohnt es sich da, eine solche Karriere aufs Spiel zu setzen? Lohnt es sich da, sich so die Zukunft zu verbauen? Ist das wert? Ist das wirklich wert? Sie haben dort keinen Tempel mehr gehabt. Das heißt, es gab keine Gottesdienste für die Juden dort. Sie haben ganz sicherlich auch keine Schriftrollen mitnehmen können, weil sie zum einen wertvoll waren und zum anderen nicht aus dem Tempel herausgegeben wurden. Diese jungen Leute hatten nichts. Ich weiß nicht, ob sie noch Lieder gesungen haben. Aber wenn sie so jung gewesen sind, so wie ihr jetzt seid, da war das mit dem Singen wahrscheinlich auch nicht so eine einfache Sache. Und dann ging das nicht so gut, die Singerei. Was hatten sie noch gehabt? Was hatten sie noch mitgenommen von zu Hause? Was hatten sie noch dabei? Die Speisevorschriften, die das Volk Israel hatte, die ja sehr detailliert beschrieben sind, die waren ein Ausdruck oder ein wesentliches Merkmal des Gehorsams gegenüber Gottes Wort. Sie waren nicht heilsnotwendig, aber sie waren ein Ausdruck des Gehorsams. Und sie waren auch identitätsstiftend. Daran war ersichtlich, jawohl, das sind Juden. Die essen dies nicht und die essen jenes nicht. Und hier haben sie eine besondere Art der Zubereitung und dort beachten sie diese und jene Vorschriften. Etwas, was sie noch ausgezeichnet hätte als Juden. Und das hat man ihnen auch nehmen wollen. So wie alle anderen gibt es dieses Einheitsessen. Das muss nichts Schlechtes gewesen sein. Ich denke, der König hat nicht das schlechteste Essen gehabt. Aber damit waren sie aufgegangen in der Masse. Damit waren sie gleichgeschaltet wie allen anderen. Und dort sagten sie, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht sein wie alle anderen. Wir wollen uns zum Volk Gottes bekennen und wenn uns das möglich ist, dann wollen wir es gerne tun in dieser Form, dass wir uns nicht so gleichschalten lassen mit der Tafelkost des Königs. Was war daran das Problematische vielleicht für sie? Zum einen waren viele Speisen aufgezählt in der Bibel, die für Juden kultisch rein waren und okay waren. Zum anderen wissen wir, auch aus dem Korintherbrief, dass es üblich gewesen ist, dass im Tempel geopfert wurde, ein Tier geopfert wurde, und dann wurde von diesem Tier auch dann gegessen als Mahlzeit. Das war auch in Israel üblich. Das war nicht unbekannt. Aber in dem Moment, wo ich von diesem Tier mitgegessen habe, dieses Fest mitgefeiert habe, habe ich mich ein Stück gleich gemacht mit dieser Gottheit im Tempel, der man dieses Tier im Vorfeld gebracht hatte, geopfert hatte. Und das haben sie gedacht, das wollen wir nicht. Da verunreinigen wir uns. Wir essen Fleisch, was, ich kenne die Götter damals nicht, von Babel, was man diesem Gott geweiht hat. Und das will ich nicht. Ich gehöre einem anderen Gott. Und ich will diesem Gott zugehörig sein, auch in meinem Verhalten, in meinem Äußeren. Das ist sowas vielleicht, wie wir es uns vorstellen können, wenn ich etwas habe, ein Programm habe im Computer, was infiziert ist. Da ist ein Schadstoff da draufgespielt und ich merke das gar nicht, offensichtlich nicht, und ich spiele das ein in meinen Computer und ich arbeite damit. Und so nach und nach wirken dort die falschen Programme und machen wir den Schaden. Und mir ist das einmal passiert, und das war mal eine große Lehre, wo ich da nicht aufgepasst habe und es gar nicht so gemerkt habe. Und ich merke nur irgendwie mit Klick und Klick und Klick, irgendwas läuft anders. Und auf einmal war Ruhe. Und dann kam ein schönes Textblatt auf meinem Computer, was ich jetzt alles machen muss und machen soll, damit das wieder verschwindet. Und ich konnte nichts mehr machen. Also mein Computer war lahmgelegt. So unbemerkt geht es auch in unserem Leben und auch in eurem Leben. Deswegen dieser Gedanke an euch. Wenn so nach und nach immer mehr in mein Leben hineinkommt, irgendwann bin ich lahmgelegt. Irgendwann beherrsche ich es nicht mehr, ich werde beherrscht. Und dann hat es mich etliches Geld gekostet und eine große Radikalkur an meinem Computer. damit das alles wieder weg war und ich wieder richtig normal damit arbeiten konnte. Also es ist wunderbar, dass wir heutzutage eine Technik haben, die uns das so schön bildlich begreifen lässt. Das war damals für die Leute schwieriger, sich vorzustellen. Aber vielleicht habt ihr Ähnliches auch schon mal erlebt. Und dann der Wein, den sie hier trinken sollten. Wein war auch nichts Schlechtes. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt in der Familie ist, aber ganz offiziell zum Beispiel gilt für euch das Jugendschutzgesetz noch und ihr dürft in der Öffentlichkeit keinen Alkohol trinken. Ist einfach so. Ne? In eurem Alter dürft ihr das noch nicht. Vielleicht war auch das Empfinden der jungen Leute damals, dass sie erlebt haben, wenn die jungen Leute, die mit ihnen dabei gewesen sind, wenn sie Wein bekommen haben, der Körper verträgt nicht viel. Es kam ganz schnell auch zu Trunkenheit, zu Ausschweifungen und auch generell zu den Schäden, die halt Alkohol grundsätzlich verursacht. Deswegen haben sie vielleicht auch gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen uns da fernhalten. Und das finde ich tapfer von ihnen. Sie hatten scheinbar Gottes scheinbare Ohnmacht erlebt. Sie hatten erlebt, sie wurden weggeführt von zu Hause, keiner hat eingegriffen. Wo war ihr Gott? Wo nehmen sie den Mut her, jetzt sich so auf diese Position zu stellen? Wir wollen an diesen Geboten Gottes dranbleiben und wollen festhalten daran. Im Hebräerbrief steht es, werft eure Zuversicht nicht weg. Werft euer Vertrauen nicht weg. Es hat eine Belohnung. Es wird belohnt werden. Auch wenn es nicht gleich sofort passiert. Aber werft es nicht weg. Werft es nicht weg. Merkt euch das. Werft das Vertrauen in Gott nicht weg. Und sie erleben, Gott steht zu ihnen. Zum einen, der Oskar darf also mit dem Obersten der Hofbeamten reden. Da hört sich das an und sagt, ja, sie sind nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das ist ja das, was manchmal jungen Leuten ein bisschen eigen ist. Dass man jetzt wollen wir das und jetzt wird das gemacht. Und dann drehen wir das Ding rum. So haben sie es nicht gemacht. Ihr Vorschlag, den sie dem gemacht haben, dem Mann, war so der kleinste gemeinsame Nenner, denke ich mal, wenn man das so beschreiben kann. Alles wollen wir machen, die Ausbildung, alles gut, die Kleidung, die Namen, ist so, wie es ist. Damit können wir leben. Wenn wir nur von diesen beiden Dingen befreit werden, diese Tafelkost des Königs, das möchten wir gerne, dass wir das nicht mitessen müssen. Und das in der, habt ihr vielleicht gehört oder vielleicht habt ihr es auch nicht mitgehört, wie ich es euch vorgelesen habe. Der Oberste sagt nämlich, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirkt? Das muss ich jetzt einfach als Frage mal stehen lassen, weil ich das auch nicht einfach beantworten kann. Darf ich um meiner Bedürfnisse willen, die jetzt hier auch einen guten Hintergrund haben, die begründet sind in Gottes Wort, darf ich deswegen andere über die Klinge springen lassen? Habe ich das Recht? Darf ich das? Sie haben einen anderen Weg hier gefunden. Der Hofbeamte hat gesagt, also wenn der König sieht, ihr seht mickrig aus, dann ist mein Ende. Wollt ihr das? Das wollten sie natürlich nicht. Mit einem Unterbeamten machen sie aus, wir machen einen Test von 10 Tagen. 10 Tage lang wollen wir das einfach mal probieren. Haben also dem großen Chef haben sie gar nichts gesagt, sondern machen das hier und dann nach diesem Testlauf. Dann entscheide du. Wir wollen uns deinem Urteil unterstellen. Wenn du sagst, es hat nicht funktioniert und es klappt nicht, dann wollen wir es akzeptieren. Auch eine Sache, die uns im Neuen Testament wieder bewusst gemacht wird, wo uns gesagt wird, unterstellt euch der Obrigkeit. Römer 13. Es gibt Leute, die haben Verantwortung für euch und die entscheiden. Es gibt Bereiche, da müsst ihr euch ihnen unterstellen. Und so machen es diese Leute hier auch. Wir wollen uns dir unterstellen. Wenn du entscheidest, dann wollen wir es akzeptieren. Aber wir würden es gern probieren. Wir würden es gern testen wollen. Wir würden es gern wagen. Das unterscheidet halt die Leute oder die Einstellung vom Fanatismus, wo ich so fanatisch irgendwas vertreten will. Gehorsam ohne Liebe. Gehorsam ohne Liebe macht engherzig. Den Satz können wir uns vielleicht mal merken. Gehorsam ohne Liebe macht engherzig. Das Ergebnis ist verblüffend. Am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Dann nahm der Aufseher ihre Tafelkosten, den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und diese vier jungen Männer, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Daniel verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und am Ende der Tage, nach denen der König sie zu sich bringen befohlen hatte, brachte der Oberste der Hofbeamten sie vor Nebukadnezar und der König redete mit ihnen. Und unter ihnen allen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hanania, Michael, Asaja gewesen wären. Und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und ihr ein verständiges Urteil erforderten, fand er sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren. So, könnt ihr raten jetzt mal. 10-fach überlegen. Also ihr habt eine gute Perspektive für euch. Sie machen diese guten Erfahrungen. Sie werden keine Übermenschen, davon ist jetzt hier nichts geredet. Und auch später müssen sie ihr Vertrauen immer wieder unter Beweis stellen. Vielleicht weiß der ein oder andere von euch die Begebenheit, wo die drei Freunde da mal ein Standbild anbeten sollten und gesagt haben, mein lieber König, du sollst wissen, wir werden dein Standbild nicht anbeten, egal was mit uns passiert. Dann hat er gesagt, na gut, dann machen wir ganz einfach, dann schmeißen wir euch in den Feuerofen. Und dann hat die Sache sich erledigt. Und ist ihnen passiert, sie mussten in den Feuerofen rein. Aber so wie sie reingegangen sind, sind sie auch wieder rausgekommen. Und Daniel selbst hat später erlebt, als man ihn angeschwärzt hatte, wegen seines Gottvertrauens, und er in eine Löwengrube geworfen wurde, dass er auch diese Löwengrube überlebt hat und ihm nichts passiert ist. Also einmal eine Entscheidung heißt noch lange nicht, dass man nicht immer wieder neu auch diese Sache festmachen muss. Prüfen ist erlaubt, steht auch in der Bibel. Prüft mich, sagt Gott, prüft mich, ob ich zu meinem Wort stehe. Merkt euch das, prüft mich, prüft Gott, ob er zu seinem Wort steht. Und habt einfach den Mut dazu. Was könnten wir uns nun aus diesem Text hier merken? Was könnte man sich vielleicht mitnehmen? Also ganz falsch, denke ich, wäre es vielleicht, wenn jemand von euch jetzt denkt, oh, es wird nicht mal lange dauern, dann muss ich in den Irak ausreisen. Also so sieht die Situation momentan nicht aus. Da müsst ihr also keine Angst haben, ihr werdet nicht verschleppt werden. Aber ich will euch Mut machen für Veränderung. Habt Mut, euch zu verändern. Auch einfach mal. Ich weiß zwar, dass ich jetzt mit den Eltern in Konflikt komme, auch mal einfach wohnortmäßig. Wenn es möglich ist, man lernt immer dazu. Und man wird auch ja etwas weiter in seiner Sicht, manchmal auch weiter im Herzen. Im Guten, im positiven Sinne, weiter im Herzen meine ich das jetzt. Eine andere Schlussfolgerung herauszuziehen, könnte auch falsch sein, wenn einer meint, aha, Gemüse essen macht klug. Kann man auch nicht daraus ableiten, aus diesen Bibelversen. Man kann auch nicht ableiten, Gemüse essen macht unbrennbar, wie in dem Feuerofen. Auch das wäre falsch. Oder einer sagt, aha, wenn jemand Gemüse isst, dann schmeckt der den Löwen nicht. Auch nicht richtig. Das wären falsche Schlussfolgerungen. Aber was hieraus zu lernen ist und zu machen ist, dass wenn man nicht Gemüse isst, sondern wenn man sich zu Gottes Wort hält, dass dann wirklich auch unter unmöglich schweren und schwierigen Bedingungen gute Chancen bestehen, auch das zu erleben, dass er sich dazu stellt und dazu bekennt. Das ist das Schöne, was hier möglich ist. Es will uns Mut machen, diese Geschichte, an dem gelernten Wort festzuhalten. In der Kinderstunde habt ihr diese schöne Angewohnheit gehabt, also so sehe ich das, ihr vielleicht nicht, Lernverse zu lernen. Jetzt müsste ich den Andreas mal fragen, ich glaube, in der Jugend ist es nicht mehr so, ne? Nee. Wisst ihr? Also haltet an dem fest, was ihr mal gelernt habt. Und bewahrt diesen Schatz sehr gut in euren Herzen. Was gelernt werden kann, ist, dass wir Chancen der Ausbildung annehmen dürfen. Wenn uns etwas angeboten wird, eine Ausbildung, nehmt sie wahr. Solange es irgend geht, nehmt sie wahr. Weil ihr mit dem, was ihr lernt, Gutes tun könnt. Diese Männer dort waren dann Berater des Königs und haben ihn gut beraten und über lange Jahre hinweg beraten. 4 Könige hat der Daniel dort Berater sein dürfen. Damals haben die Könige gewechselt und die Berater blieben. Heute ist es umgedreht. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich auf das Alte mal wieder besinnen würde. Vielleicht könnte man auch dem Oberbürgermeister, also unserer Barbara, mal einen Tipp geben, dass hier vielleicht auf dem Kapellenberg Leute sind, die eventuell 10-mal klüger sind als ihre Leute im Rathaus. Ja, so steht es hier. Da fanden sie 10-mal überlegen. Wobei es passt durch auch ein König, der das einschätzen kann. Aber das ist nicht das, was wir lernen wollen aus diesem Text. Lernen wollen wir aus diesem Text, dass wir in einer großen Gefahr stehen. Die Welt will die besten Leute für sich. Das ist normal. Die Welt will die besten Leute für sich. Der König Nebukadnezar hat gesagt, die Besten aus Juda, die Klügsten, die will ich haben. Den Oskar, den Jakob, die Marlene, den Timon. Die will ich haben. Das sind kluge, gute Leute. Und sie wollen das Wesen, sie will das Wesen dieser Menschen verändern. Und das dürft ihr aber wissen, ihr seid dem nicht hilflos ausgeliefert. Daniel hat gesagt mit seinen Freunden, wir nehmen uns unserem Herzen vor, uns nicht damit zu verunreinigen. Wir wollen verantwortlich vor Gott leben. Das drücken sie in dem Wort unrein aus. Und sie dürfen erleben, auch in schwierigen Situationen bestätigt Gott ihr Vertrauen und bekräftigt es und stellt sich dazu. Das habe ich mit meinem Gott erlebt, haben sie dann hinterher sagen dürfen. Vertrauen gegen den äußeren Schein. Das war nicht logisch und nicht zu erwarten und nicht vorauszusehen, wie das ausgeht, dass sie nach 10 Tagen wirklich besser aussehen als die anderen jungen Leute, die dort mit dabei gewesen sind. Eine ehrliche Hinwendung und Hingabe an Gott, da habe ich einen klugen Satz jetzt aufgeschrieben als Zusammenfassung, das soll das Lebensziel sein. Und bei dem ihr das, was eure Lebenswurzeln sind, nicht vergessen. Sie haben gesagt, wir wollen deutlich machen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir wollen deutlich machen, dass wir an Jesus Christus glauben. Wir gehören zum Volk Gottes und Jesus ist unsere höchste Autorität. Die Form, wie sie hier gegessen haben, nicht gegessen haben, das ist nur eine äußere Hilfe. Das ist nicht entscheidend. Die Herzenseinstellung ist entscheidend. Und weil wir zumindest sagen, dass Gemüse gesund ist, da bekommt ihr noch ein kleines Geschenk mit, wo ich mir sicher bin, dass alle Mütter zumindest mir da zustimmen, dass Gemüse und Wasser eine gute Sache für Kinder sind. So, für jeden von euch. Das Tafelwasser des Königs, das Gemüse, also ich glaube, man hat es nicht.